Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Jingle Bells, Jingle Bells. Nein, Quatsch, natürlich. Wir sind zu früh, Jingle Bells. Ist zu früh, ist zu früh.
Ja, aber ich muss sagen, ich habe schon, also was ich gerade richtig feiere im Supermarkt, ist so diese, es gibt diese kleinen Stollenstückchen. Oh, ja. Warte mal, ich muss mein Fenster, glaube ich, zumachen, weil hier ist Polizeieinsatz. Ja, das ist super lecker. Stollen finde ich sowieso gut.
Ja, Stollen.
Gab es 1978, war da schon Stollen erfunden?
Bestimmt.
Wahrscheinlich, ne? So ein Ding aus dem Mittelalter irgendwie. Da haben die einfach alles, was sie nicht mehr brauchten, haben die da reingerührt.
Ja, bisschen
Puderzucker drauf, den sie vorher im Thermomix. Ja, in welchem Jahr sind wir heute? 78?
78, ja.
Das heißt, wir nähern uns schon erst, ist jetzt die große Frage, ne? Was ist das beste Jahrzehnt in diesem Jahres? Das machen wir vielleicht ganz zum Schluss mal.
Das Beste in dem Jahrzehnt, in den 70er Jahren?
Nein, also das von dem. Nein, ich meine das beste Jahrzehnt, also 70er, 80er, 90er. 80er sind natürlich schon cool, weil sehr ikonisch halt, aber mein Ding sind natürlich 90er gewesen, ne? Auch so muckemäßig und so. Naja, das machen wir ganz zum Schluss nochmal.
Ja, das stimmt.
Ein Voting der Jahrzehnte.
So, was ging multimedial? Multimedial diese Woche. Anise Dacker bist du.
Ja, ich habe es aber leider verpasst.
Macht wieder Instagram.
Ja.
Ist jetzt wieder voll am Start.
Sehr schöne Fotos hat sie gepostet.
Kein juckt's.
Weiß nicht. Ach, irgendwen juckt's bestimmt. Ach, ist doch schön, ey. Soll sie doch streamen. Ist doch alles gut.
Ja.
Ja, dann hier großer Streit, ne? Gerichtsurteil bei Shuyoka. Und die Frage ist, für wen ist es jetzt eigentlich gut? Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen,
ja, wer gewonnen hat. Ja, interessiert eigentlich, das finde ich viel schöner. Ja. Ich finde das so ermüdend. Ich finde es wirklich ermüdend, weil ich habe halt so, das kommt mir so ein bisschen vor, wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Irgendeiner erzählt irgendwas und ja, also.
Ja, ich glaube auch, abgesehen von den handelnden Personen und wahrscheinlich nicht mal die, sondern vielleicht maximal noch die Rechtsanwaltsgehilfen, die halt wirklich jede einzelne Seite in so einer Akte lesen müssen, versteht es auch keiner mehr. Also es rafft mittlerweile niemand mehr, worum es eigentlich geht.
Und es hat halt schon so Drachenlord-Vibes, finde ich.
Ja. Was nicht gut ist, ne? Also das soll man jetzt nicht zu, weil... Also
nee, klar, aber es ist halt, also ich finde es halt krass, wie sehr man sich 2 Jahre lang aufreiben kann. Also das finde ich so krass, wie viel Energie da reingesteckt wird, wie viele Leute daran beteiligt sind und sowas alles. Ich finde das einfach krass. Es ist für mich so, es ist wie so ein Fiebertraum. So, immer noch? Und es ist immer die gleiche Scheiße. Es ist halt immer dasselbe. Dann werden random irgendwelche Leute mit reingezogen, dann werden random irgendwelche Leute beschuldigt, irgendwas gemacht zu haben und es ist einfach ermüdend.
Das
aber es ist eh wieder gerade so eine heiße Phase, ne? Es gab ja hier Craft Attack, war das eine, und dann durfte einer nicht mitspielen und hat dann Fitna Craft gegründet. Und es gibt überall aufs Maul. Es ist so absurd. Und Fitna Craft ist so, also ich kann das nicht verfolgen, ich schaffe das nicht, aber die Zusammenfassung auf TikTok sind so, wo ich denke so, okay, krass. Was passiert hier? Wir entwickeln uns wieder komplett zurück in die Steinzeit. Also es ist wirklich, 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 wirklich sehr, sehr.
Naja, aber wenn man es jetzt mal ein bisschen, also ja, wenn man da jetzt so ein bisschen die Metaebene reinbringt, es folgt ja ein Stück weit so dem Weltgeschehen, ne? Also da denkt man ja auch gerade an vielen Stellen so, Alter, ist jetzt doch kurz vor Atomkrieg oder und dann ist einfach wieder Steinwüste und wir fangen wieder von vorne an. Nochmal hier.
Ja. Vielleicht wäre es ganz gut.
Einfach reset und
vielleicht wäre das
sogar eine neue gut. Welt aufbauen.
Ja, einfach mal, ja, keine Ahnung. Einfach mal wie bei, warte mal, war es die Klapperschlange? Nee, wo war es? Doch, war das nicht die Klapperschlange, wo es dieses Gerät gab, was überall den Strom tot gemacht hat?
Keine Ahnung.
Aber es gab auch positive Dinge. Gronkh war in Craft Attack drin und das war ein epischer Moment für viele Menschen, weil ihr großes Urgestein, ihr großes Idol hat mit ihnen in Craft Attack gespielt. Das war sehr cool. Und er hat verkündet, dass er Sprecher ist im Minecraft-Film. Und seitdem finden alle den Minecraft-Film voll cool. Was ich halt noch viel lustiger finde, weil vorher war so alle so, oh, Alter, der sieht so scheiße aus. Jetzt Gronkh macht den Sprecher so, Alter, Minecraft, geiler Film, endlich.
Ja. Okay, da habe ich gar nicht mitbekommen, dass es den gibt. Aber gut.
Minecraft?
Ich bin vielleicht nicht die Zielgruppe.
Doch, kommt nächstes Jahr, der gute alte Minecraft-Film. Ja. Ja, ansonsten, Frau Baerbock hat sich getrennt.
Robert will Kanzler werden.
Robert will Kanzler werden.
Das ist so lustig, weil gerade alles.
Das finde ich eine der schlimmsten Nachrichten. Es gab ja die Hoffnung, dass Pretorius aufgrund seiner Umfragewerte vielleicht doch Kanzler werden möchte, weil er irgendwie der beliebteste Politiker in Deutschland ist. Und der hat jetzt gesagt, nee, ich mach das nicht.
Und er unterstützt Olaf.
Ja, genau. Wir haben einen Kanzler und der soll es ruhig nochmal versuchen. So, und das war natürlich, das war für viele war er die Hoffnung und die wurde dann zerstört. Jetzt kann es eigentlich alles nur noch schlimmer werden.
Ja.
Ja, eigentlich müsste jetzt nicht irgendjemand aus der Versenkung irgendwie aufkommen. Merkel sagt, ich mach's nochmal.
Ja, wobei, also gut, das würde jetzt.
Sie darf ja gar nicht, ne?
Nee,
sie darf nicht. Sie hat schon 16 Jahre regiert. Darf sie nicht mehr, glaube
ich. Ach so. Ja, echt?
Hm?
Okay.
Ich glaube, du darfst. In Amerika darfst du 2 und ich glaube, bei uns darfst du 4.
Okay, das weiß ich nicht, so tief stecke ich in unserer Verfassung nicht drin, aber ich meine, Merkel würde auch nicht helfen. Ich meine, viel von der Scheiße, die wir gerade zu tragen haben, haben wir ehrlich gesagt auch immer noch 16 Jahren Merkel zu verdanken, weil einfach die Tante sich null bewegt hat in den 16 Jahren und nichts vorangetrieben hat. Das fällt uns ja alles jetzt auf die Füße. Aber um das zu analysieren, müssen wir ein anderes Podcast-Format machen, da vielleicht mal irgendwann in der Rente oder so.
Ja, ich würde sagen, das ist ein guter Weg ins Jahr
1970. Ja, in die guten alten Zeiten, da wo noch die Wende in Ordnung war, wieder 1978, einzusteigen.
Da war ich 7 Jahre alt.
Als man in der Concorde noch rauen durfte.
Ja, da war ich 7 Jahre alt. 7 Jahre war ich da alt. Da war ich, glaube ich, das erste Jahr in der Schule.
Ja, und ich bin wahrscheinlich gerade in den Kindergarten gekommen oder so.
Ja, ich bin in die zweite Klasse
gekommen. Ich war in so einem Musikkindergarten.
Okay, das erklärt einige.
Ja.
Ich war in gar keinem Kindergarten. Ich bin nur mit meinem Dad. Mein Dad hat für so eine Textillädenkette, die hat irgendwie 35 Läden, hat da gearbeitet und musste immer durch die Läden fahren und da bin ich immer mitgefahren. Das war cool. Ganz Norddeutschland quasi entdeckt.
Von der Rückbank aus.
Von der Rückbank aus, ja. Das war lustig. So, aber was ist 1978 passiert? 1978 erinnert mich, ohne es jetzt zu wissen und gelesen zu haben, ist für mich ganz klar ein Star Wars, ja. Das ist, glaube ich, der Star Wars-Film in Deutschland gelaufen. Hat mir auch letzte Woche, glaube ich, gesagt. Das ist der erste Star Wars-Film in Deutschland im Kino gelaufen. Am 7. Januar wird das erste Kind in der Antarktis geboren. Und am 12. Februar wird in Teheran das iranische Teppichmuseum eröffnet. Aber es sind noch ein paar spannende Sachen in 1978 passiert. Wenn es nach absoluten Besucherzahlen in 1978 geht, dann war dies das Jahr von Bud Spencer. 5,312 Millionen Zuschauer. Für sie nannten ihn Mücke und 5,2 Millionen Zuschauer für 2 sind nicht zu bremsen, sorgen für Spencer Mania in Deutschland. Und auf Platz 8 haut sich dann auch noch Plattfuß in Amerika durch 3,1 Millionen Zuschauer. Alter, Spencer, krasser Macher. Krasser Macher.
Ja.
5,4, Alter, das ist schon krass. So viel macht ein guter Film heute nicht. Heute macht ein guter Film so 2, 3 Millionen Zuschauer in Deutschland.
Ja, und das ist schon richtig gut. Also 3 Millionen ist schon echt gut. Aber warte mal, also das heißt, der hat in dem Jahr, also 78 hat der 3 Filme rausgebracht?
Ja.
Also was heißt er? Also es kamen 3 Filme raus mit ihm, schätze ich mal. Wer hat eigentlich damals diese Filme gemacht? War das irgendwie so ein bekanntes großes Studio? Weiß man das?
Nee, das weiß ich gar nicht.
Oder war das so ein Hinterzimmerstudio, die einfach sich zu Millionären gemacht haben. Ja, okay, weiß man nicht. Ja, ich weiß nicht, das Thema hatten wir ja schon ein, zwei Mal. Ich meine, das ist natürlich Bud Spencer. Wie würde man, also heutzutage würde man sagen, absoluter Kult.
Ja, definitiv.
Aber ich weiß nicht, ob wir das auch schon mal hatten. Ich kann viele der Filme nicht auseinanderhalten. Also klar, diese Western-Dinger sind immer das eine, aber so diese anderen, die auch dann halt so in Amerika spielen oder so, ne, wo, da weiß ich mal nicht, also so ein bisschen fühlen die sich für mich auch alle gleich an. Fällt mir ein bisschen schwer, die auseinanderzuhalten, welcher ist.
Ja, Also tatsächlich weiß ich es, also ich kenne doch so ein paar, ja, weiß ich, aber die haben auch so viele gemacht. Also gerade Bud Spencer und Terence Hill haben irgendwie 40 Filme zusammen gemacht.
Ja, ja, und die, also auch, ja, ich, immer so, also nicht immer, aber häufig sehr ähnliches Setting und man weiß nicht so ganz genau, welche Szene jetzt zu welchem Film gehört. Man könnte sie auch wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen anders zusammenschneiden und dann würde es auch funktionieren. Aber ja, naja, ist ähnlich wie damals halt irgendwie Plattenverkäufe oder so, ne? Da hast du halt, da konnte man mit sowas halt noch richtig, richtig Kohle verdienen.
Ja.
Weil wenn in einem Jahr, ich weiß nicht, was waren jetzt die Zahlen, 5 Millionen, 5 Millionen, 3 Millionen oder so, ja, wenn 13 Millionen Leute irgendwie ins Kino gehen, deinetwegen, dann ja, kommt bei dir wahrscheinlich auch schon ein bisschen was an Kohle an. Wer hat eigentlich das Geld von Bud Spencer geerbt? Hat
der Kinder? Eine Tochter, ja, ne? Quasi eine Tochter oder ein Sohn oder Bill Spencer oder Bob Spencer oder
Bud Spencer Kinder. Mal gucken. Wäre lustig, wenn sein Sohn genauso aussieht wie er. Ach hier, das sind seine Kinder. Naja, drei Kinder hat er anscheinend. Einen Sohn, zwei Töchter.
Ja, kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Dass Bud Spencer nur ein Kind hat.
Ja, und wahrscheinlich noch 10, von denen er nichts weiß. Oder so.
Nein, das Klasse ist ja, dass Bud Spencer, das wissen ja die wenigsten, der war ja Olympiaschwimmer, ne? Der war Schwimmer. Mhm.
Der war Schwimmer und dann hatte eine Menge Auftrieb, ne?
Ja, und dann hat er angefangen zu essen. war aus mit Schwimmen.
Ja, wie das so ist, ne? Wenn du
ja, aber es gibt einige Schwimmer, die berühmt waren. Johnny Weissmüller, der erste wirklich große Tarzan, war auch Schwimmer.
Okay. Ja, die haben halt eine gute athletische Figur.
Ja, Bud Spencer jetzt nicht so, aber.
Ja, ey, das verändert sich halt mit der Zeit, ne? Also ich habe gerade, weil ich das irgendwo, ist das so aufgeploppt, als hier, das hast du vor 20 Jahren gemacht, irgendwie Bilder von mir gesehen, von vor 20 Jahren, da war ich auch sehr dünn im Vergleich zu heute.
Okay.
Also ein richtiger Spargel, ja, könnte man.
Ja, du bist jetzt ja auch nicht dick.
Ja, würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber wenn du das im direkten Vergleich siehst, die Fotos, denkst du dir schon so, Alter, what?
Nein, du bist einfach nur alt und das hat sich halt einmal
ja, anders genau.
verteilt. Du wiegst ja. wahrscheinlich doch genauso viel wie früher.
Nee, ich wieg easy 25 Kilo mehr als früher, aber.
Ja, zu vier war es vielleicht.
Nein, ich schick dir mal ein Foto. Dann wirst bitte du denken.
Bitte nicht. Bitte mach doch, das
mach ich gleich.
Nein, bitte mach das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht sehen. So. Musik in 1978, Vater Abraham und das Lied der Schlümpfe und Bonnie M. mit den Rivers of Babylon, Brown Girl in the Ring lieferten die mehr oder weniger nervigen Ohrwürmer des Jahres, während ab Dezember 1978 dann Village People und YMCA übernahmen und sich dort insgesamt 11 Wochen bis in 1979 hinein auf Platz 1 der Charts halten konnten.
Ja, finde ich alles scheiße. Also da gab es 78 bestimmt bessere Musik, die rauskam, weil das alles ist wirklich, das kann sie niemandem antun. Also selbst YMCA, ich meine, ja, das ist so ein Disco-Klassiker, aber ey, ganz ehrlich.
Ich finde YMCA auch nicht cool. Also was heißt nicht cool? Ist mir eigentlich egal, aber ja, ich fühle das. Bonnie M. fand ich früher schon ganz cool, weil ich diesen Tänzer so absurd geil fand.
Das ist doch Frank Farian, oder nicht?
Bonnie M. wurde von Frank Farian gesungen, getanzt, der hat alles
gemacht. Ja, also nein, der Typ dahinter ist
Frank Farian. Der Typ dahinter ist Frank Farian, genau, und die hatten aber so ein die hatten
halt, das wäre aber geil, wenn Frank Farian so Blackfacing-mäßig das alles selber getanzt hätte.
Die hatten drei oder zwei Frauen und einen Tänzer. Und der Tänzer, der ist immer voll ausgerastet.
Ja.
Das erinnere ich mich heute noch. Der war krass einfach. Das war halt einfach der Detlef die Soos der 70er Jahre.
Ja. Wenn ich das hier gerade richtig sehe, war der Tänzer Reggie Thibault.
Ja.
Ja.
Und was ich da immer ganz bitter finde, ist, wenn die. Es gab ja mal diese Serie mit Olli, heißt ja Olli Geissen, die Hits der 70er.
Ja, die Chartshow.
Genau, und dann sind sie da aufgetreten und Das fand ich so unangenehm, wenn da halt irgendwelche Fossile auf die Bühne getragen worden sind, um dann halt voll Playback ihre alten Hits zu singen. Das fand ich so schwierig.
Ja, obwohl das super erfolgreich war, dieses Format. Das haben die ja ungefähr, weiß ich nicht, 300 Sendungen produziert.
Ja, genau.
So. Also irgendwie ist es so eine, strahlt es so eine Faszination aus, aber es ist halt auch so ein bisschen wie so ein Autounfall irgendwie. Und richtig geil ist es nicht, aber man muss es sich trotzdem irgendwie angucken. Also jetzt ja. Boney M meine ich, nicht die Chartshow.
Ja.
Naja, und über Vater Abraham und so, man ist jetzt nicht groß.
Vater Abraham fand ich cool.
Ja.
Doch, die Schlümpfe. Aber ich war auch schon im Schlumpfalter, also muss man einfach sagen, ne? Da gab es von Schleich, gab es die Schlümpfe als Figuren. Habe ich alle gesammelt. Hätte ich die heute noch, wäre ich Multimillionär.
Ja.
Ja, aber naja, hat man nicht. Deswegen hätte Fahrradkette. Ja.
Ich gucke gerade noch so nach anderen Releases 78. Da kam schon, also in dem Jahr kam schon viel Schrott raus. Aber gut.
Es war eine andere Zeit. Das war die Disco-Area.
Ja.
Area ja. Disco. So, erste Besteigung des Mount Everest ohne Sauerstoffgerät. Spätestens 1978 wird Reinhold Messner zur deutschen Bergsteigerlegende. Denn gemeinsam mit Peter Haberle besteigt er als erster Mensch überhaupt den 8848 Meter hohen Mount Everest und zwar ohne Sauerstoffgerät. Bei den rund 8400 Expeditionen, die bis Ende 2012 den Gipfel erreichten, kamen ca. 300 Bergsteiger und Helfer ums Leben. Besteigungen ohne Flaschensauerstoff sind durchschnittlich nur halb so oft erfolgreich und mit einem doppelt so großen Todesrisiko behaftet wie Bergsteigen mit Flaschensauerstoff. Da habe ich eine Sache, die mich ungefähr 30 Jahre meines Lebens gekostet hat. Wie? Konnten oder kann man messen, wie hoch dieser Berg ist? Und zwar 8848 Meter. Wie misst man das? Heute würde ich sagen Drohne oder Laser oder was auch immer. Aber wie kannst du 8848 Meter messen? Wie geht das?
Du brauchst einfach sehr, sehr langes Maßband.
Ja, habe ich auch, war mein erster Impuls, dass die das so gemessen haben. Problem ist, es geht ja diagonal und du müsstest ja ganz senkrecht gerade hoch messen.
Ja, musst du unten ein Lot dranhängen, ne? Wie bei den Maurern.
Das funktioniert aber nicht, weil der Berg geht ja nach unten auseinander, nicht nach oben.
Die werden das wahrscheinlich irgendwie mit Satellitendings, ich weiß es nicht.
Ja.
Deswegen gibt es ja Leute, die weiß ich nicht, Geologie studieren oder so, da wir das nicht getan haben, finde ich es jetzt auch nicht schlimm, dass wir das nicht wissen.
Aber beschäftigt im Sinne von, ich habe jahrelang immer wieder drüber nachgedacht, wie wissen die das? Wie wissen die, wie hoch das ist?
Und vor allen Dingen auch, wo fangen sie an zu messen?
Richtig.
Also ab wo ab geht's?
Ab welchem Punkt?
Naja, ab Meeresspiegel. Ja.
Nee, aber ab welchem Punkt fängt der Mount Everest an?
Ja, richtig. Das geht ja alles ineinander über.
Ja. Also ich glaube nicht, dass der 8800...
Da sind wir in einer ganz großen Sache auf der Spur.
Jetzt. Ja. Aber das ist wirklich so, dass ich bei Gebäuden geht das in der Regel. Aber bei so einem Berg, wie geht das?
Also ich kann dich beruhigen, wenn man bei Google eingibt, wie misst man wie, dann ist die erste Vervollständigung, hoch ein Berg ist. Ja. Also es scheint noch mehr Leute zu geben, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Wie misst man die Höhe von Bergen? Satelliten und GPS kommen zum Einsatz. Ja, es muss irgendwie über Satelliten. Die Luftdruckmessung. Ist bekannt, dass der Luftdruck mit der Höhe abnimmt?
Ja, habe ich nämlich auch.
Wenn man den Luftdruck sehr genau misst, kann man damit oft bis auf 1 oder 2 Meter genau die Höhe bestimmen. Okay.
Ja, das war nämlich meine Überlegung, weil beim Tauchen ist es ja genauso. Du kannst ja anhand des Luftdrucks misst du, wie tief du tauchst.
So. Richtig, ja.
Oder anhand des nicht Luftdrucks, sondern anhand des Drucks misst du, wie tief du tauchst. Und das war meine Überlegung. Aber dann habe ich überlegt, konnten die das damals schon? Ja, wohl konnten die.
Ja. Naja, 78, ich meine, da sind die vorher schon auf dem Boot gelandet.
Ja, das ist ja eh nur Fake gewesen.
Also wenn es stimmt, man weiß es ja nicht. Ne?
Man weiß es nicht. Area 51. So. Inzwischen kaum mehr wegzudenken aus der illustren Riege der Fun-Sportarten, wo das Publikum ebenso interessiert am Saufen und Schreien ist, wie am eigentlichen Sport, Aber 1978 war Darts noch weit entfernt davon, ein echtes Event-Highlight zu sein. Denn in diesem Jahr gab es die allererste Dart-Weltmeisterschaft, die im englischen Nottingham stattfand. Aber immerhin wurde sie direkt im Fernsehen von der BBC übertragen. Mit lediglich 24 Teilnehmenden und einem Preisgeld von insgesamt 10.500 Pfund für alle Gewinner war dieser Event aber noch weit entfernt von den aktuellen Preisgeldern in Höhe von rund 500.000 Pfund allein für den Sieger.
Aber ich finde jetzt 10.000 für damals gar nicht so wenig, weil man muss ja die Inflation und alles mit einrechnen. Also ich hätte jetzt gedacht, der hätte, weißt du, irgendwie so ein Taui bekommen oder so. Aber 10.000 Preisgeld finde ich für damals schon gar nicht wenig. Ich meine, es ist fucking Dart.
Ja, das stimmt.
Ich frage mich, wie das ausgesehen hat. Ich finde das so geil, wenn man sich heute auch so alte Sportübertragungen anguckt, wo die halt so, also weißt du, die Einblendung der Zeiten, so diese digitalen Uhren, die halt so völlig klobig aussehen und so. Ja. Also ich finde es es hat sich dann aber so preisgeldmäßig irgendwie erstaunlich wenig weiterentwickelt. So.
Ja.
Und das ist ja schon ein Riesending. Es gibt ja, gab ja auch jetzt.
Ja, wobei so 500.000 Pfund für, allein für den Sieger heißt ja, 2, 3 und 4 bekommen auch noch was.
Ach so, und da war es dann 10.000 insgesamt oder was?
Mhm.
Ja, ja, gut. Ja.
Nein. Also ich mag Dart. Ich spiele Dart gerne um Geld. Aber ich kann diese Begeisterung dafür nicht verstehen.
Nee, ich habe mal zufällig ein Dart-Turnier gewonnen.
In deiner Familie oder was?
Nein, das war, ich hatte meine damalige Freundin, die Großeltern von der hatten so eine Kneipe, so eine richtige Hamburger Kneipe, wo halt schon so morgens um 11 immer die gleichen drei Leute drin sitzen und Bier und Korn trinken so.
Ja.
Und da haben die halt ab und zu so da, die hatten dann so diese Elektro-Dart-Dinger da, zwei, und haben die so ein Turnier veranstaltet. Und ich kam halt an und hab dann mitgespielt und hab das halt nur durch Zufall irgendwie gewonnen und alle waren, glaube ich, ein bisschen sauer auf mich, weil dann, ja, man konnte sich so Preise aus, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da gewonnen habe, irgendein Scheiß, wahrscheinlich eine Flasche Alkohol, weil der, aber ja, das war mein erster und einziger Erfolg beim Thema Dart.
Okay, ich habe noch nie ein Dart-Turnier gewonnen. Ich habe eigentlich noch nie ein Turnier gewonnen, fällt mir auf. Ich habe noch nie ein Turnier gewonnen.
Ja, dann musst du mal bei welchen mitmachen.
Das könnte das erstmal Problem.
Ja,
das könnte die Wahrscheinlichkeit tatsächlich erhöhen. Ich habe wirklich noch nie beim Turnier mitgemacht. Bei irgendwas, irgendwo, also
Billard. Kegeln oder was.
Nee, auch nicht. Nee, ist alles so. Nee. Die Antwort auf alles lautet 42. Ursprünglich war Per Anhalter durch die Galaxis nur als eine Hörspielserie für BBC gedacht. Von der ersten Folge am 8. März, was? Von der die erste Folge am 8. März gesendet wurde. Erst 1979 setzte sich Autor Douglas Adams daran, die Geschichte im Romanformat niederzuschreiben, wobei auch direkt die Fortsetzung Das Restaurant am Ende des Universums entstand. Und seitdem sind 42 und keine Panik als Antwort auf einfach alles aus der Popkultur nicht mehr weg. Hat mich nie gecatcht, keine Ahnung, nee.
Ich kenne auch diese beiden Antworten als Referenz überhaupt nicht.
Doch 42, das kenne ich durch Big Bang Theory. Okay. Und dass es die Antwort auf alles ist. Und aber trotzdem, Per Anhalter durch die Galaxis hat mich nie gecatcht, war mir zu abgespaced und zu, nee, so mein.
Ja, nee, geht
mir aus. Also genauso wie die Scherbenwelt fällt mir gerade ein. Es gibt ja auch so Terry Pratchett, die Scherbenwelt, habe ich auch nie gecatcht.
Kenn
oder Dr. Who auch nicht.
Kenne ich auch nicht.
Nee, eben, das ist nicht unsere Welt.
Nee, das ist mir wirklich auch zu.
So abgespaced alles einfach. So, aber jetzt kommt's zu den richtig guten Dingen. Garfield wird geboren. Was ist unglaublich faul, launisch und tierisch, steht tierisch auf Lasagne? Okay, das könnte nahezu jede Person zutreffen. Deshalb noch ein weiterer Tipp. Es ist eine orangefarbene Katze namens Garfield. Garfields Erfolg liegt in seiner Parodie auf das Chaos zwischen Mensch und Tier und in seinen allzu menschlichen Problemen. Diäten, Montage, Langeweile, der Clou. Ein zynischer Humor macht alles noch bissiger. Es muss noch im Leben was anderes geben, außer fressen und schlafen. Ich hoffe aber nicht.
Ich hatte so eine kurze Phase, wo ich Garfield, da habe ich mir auch mal, also immer, habe ich mir so ein paar Comics, Garfield Comics auch gekauft. Das hat aber irgendwie nur kurz angehalten. Aber ich fand es eine Zeit lang richtig lustig.
Ja, ich mag's, ich mochte es auch. Ich mochte es auch, aber irgendwann wurde es mir zu schlicht. Also weißt du, so mein Comic-Gehirn hat sich weiterentwickelt und ich brauchte dann halt schon so andere Sachen und dann hat Garfield mich verlassen. Und den Film kann ich auch gar nicht gucken. Also es gibt ja diesen 3D-Film, den animierten Film. Oh, ich finde den ganz schrecklich.
Naja, den habe ich, glaube ich, auch nie gesehen, aber interessiert mich auch null. Aber ja, ich wollte auch gerade sagen, ist also es ist zu, es wiederholt sich dann irgendwie alles. So, weißt du, die also wenn, also wenn man das erste Mal damit, ja, es ist schnell, also die Geschichten ähneln sich dann noch sehr, die Jokes, also da ist keine große Varianz drin irgendwie und dann, also wenn du 4 Garfield-Comics gelesen hast, dann kennst du eigentlich alle und dann, ja, ich fand es auch schwer, dabei zu bleiben, aber deswegen war es wahrscheinlich auch nur so ein bisschen kurzes Intermezzo.
Ja, verstehe ich.
Wie hieß der Hund nochmal? Odin, ne?
Odin? Nee, Odin, ohne N, glaube ich.
Ja, schreibt mir in die Kommentare.
Ja. Was eigentlich als 5-teilige Miniserie geplant war, entwickelt sich aufgrund des großen Erfolgs zu 357 Folgen in insgesamt 14 Staffeln und machte Patrick Duffy und Larry Hagman endgültig zu Weltstars. Außerdem wurde die 9. Staffel der Serie zum ersten Serienstaffel überhaupt, deren gesamte Handlung kurzerhand zu einem Traum erklärt wurde. Patrick Duffy wollte 1985 neue Wege gehen und also ließen die Autoren eine Serienfigur Bobby sterben und begraben. Doch mit sinkenden Quoten und Duffys mäßigem Erfolg überredete Larry Hagman ihn zur Rückkehr. Wie das gehen sollte, Bobbys Tod und alles danach war nur ein böser Traum einer der Hauptfiguren, die Bobby dann plötzlich eines Morgens quicklebendig unter der Dusche stehend findet.
Ja. Hä, und worum geht's jetzt? Wie heißt die?
Hä? Bei Larry Hagman hättest du sofort wissen müssen, wer es ist.
Kenne ich nicht.
Patrick Duffy kennst du aber.
Nee.
Dallas.
Ah. habe ich nie geguckt. Also nicht nie. Klar habe ich mal irgendwie eine oder eine halbe Folge oder sowas gesehen. Aber habe ich gar nicht. Kommt bei mir gar nicht vor. Aber ich glaube, das liegt auch echt ein bisschen halt dann doch an den. Ich bin ja 3 Jahre zurück.
Ja, ich habe es auch nicht gesehen, weil ich war 7 und es lief abends.
Ja, aber also später, ich meine, das lief ja gefühlt 20 Jahre lang irgendwie auf irgendwelchen Programmen noch oder so, aber mich hat es dann auch einfach nicht mehr interessiert. Auch genauso wie Dallas, wie Denver, Denver Clan.
Denver Clan, ja, fand ich auch. Hat mich gar nicht
also, gekriegt. Weiß ich nicht. Denver Clan. Weiß ich, gab bestimmt 1-2 Frauen, die ich da ganz hübsch fand, aber.
Joan Collins oder was?
So von das, ja, weiß ich nicht, wie die hießen, aber.
Joan Collins war Alexis.
Naja, also. Man muss jetzt, glaube ich, wahrscheinlich haben die schon damals, gab es da 2-3 gut aussehende Schauspielerinnen in diesen Serien. Ja, aber
Collins war schon krass.
Die so sind die. Vom Ding her hat mich das wirklich null interessiert. Aber da gibt es viele Serien, auch so A-Team oder so, habe ich auch ganz wenig nur gesehen. Airwolf,
Colt ist ja alles so.
Ja, Colt Sievers noch am meisten wahrscheinlich.
Und wie hießen die 3? Mit dem Nerd, die 2 Typen mit dem Nerd, wie hießen denn die?
Ist das nicht A-Team?
Nee, A-Team ist das mit B.A. Baracus.
Mr. B.
Mr. T, nicht Mr. B.
Mr. B, Mr. T.
Ja, Mr. T.
Mr. B.
Wer ist Mr. B? Du hast, glaube ich, komische Sachen geguckt.
Ja. Gut, also jedenfalls, ja, die ganzen Namen sagen mir nichts und
ich habe Dallas auch nie geguckt. Also ich war, glaube ich, auch zu jung, um das im Original gucken zu können. Und heute...
Nee, aber es gibt doch von irgendeiner gibt es eine neue Auflage, oder?
Ja, ich glaube, von Denver gab es eine neue Auflage. ja, aber nein. So. Die einzige in Deutschland entwickelte Spielekonsole mit Mikroprozessor. Kaum einer kennt ihn, aber... Er stellt ein echtes Unikat dar. Der Interton Videocomputer 4000, typisch deutsch, ist die einzige Spielekonsole mit Mikroprozessor, die in Deutschland entwickelt wurde. Offenbar nicht besonders erfolgreich, sonst würde man sie erkennen. Aber trotz eines Arbeitsspeichers von gigantischen 37 Byte und der Möglichkeit, ganze 2 Farben mit 128x200 Pixeln wiederzugeben, konnte es nicht gegen Atari 2600 durchsetzt. Ein Pong-ähnliches Spiel für den Internet-Videocomputer 4000, der verkürzt häufig VC 4000 genannt wurde, hörte auf den pragmatischen Namen Spiel Ballspiele. Insgesamt gab es 37 Spiele zu einem Preis von damals 99 D-Mark zu kaufen, bei denen der Name bereits weitreichende Hinweise auf den Inhalt wie Panzerschlacht, Autorennen, Wintersport, Schach 1 und Schach 2, Dame Backgammon, Hyperspace und Superspace. Ähnlich originell wie die Titel waren auch die Games. Aber hey, es ist ja auch erst 1978 und immerhin wurde der VC 4000 von der Stiftung Warentest mit gut bewertet. Okay, kenne ich gar nicht.
VC 4000. Also gehört habe ich das schon mal, aber wahrscheinlich
so zufällig in irgendeinem Bericht über das Computerspielemuseum oder was weiß ich. Aber ja, also meine Computerwelt hat angefangen dann irgendwie mit dem C64 und Konsole war ja eh nie mein Ding. Und offensichtlich hat das Ding ja auch nicht lange durchgehalten.
Nee.
Ja, aber krass, ich war 99 Mark damals, war wahrscheinlich auch eine Menge Kohle.
Definitiv. Also wahrscheinlich mit Inflationsgedöns und so, waren das bestimmt so 300, 400 Euro.
Ja, gibt ja online, glaube ich, so Rechner, ne, wo man sich das mal angucken könnte. Aber ja, kann schon sein. Naja, aber gut, klingt jetzt auch nicht so besonders spektakulär. Also warum es da nichts geworden ist, kann man sich vielleicht denken.
Ja. Der erste Deutsche im All. Neil Armstrong und Buzz Aldrin kennt jedes Kind, aber der Name Sigmund Jähn ist selbst in Deutschland weit weniger bekannt. Dabei war er der erste deutsche Astronaut im Weltraum. Jähn flog am 26. August 1978 in der sowjetischen Raumkapsel Sojus 31 zusammen mit Valery Fjodorowitsch Bykowski zur sowjetischen Raumstation Sojus 6. Der Flug dauerte 7 Tage, 20 Stunden, 49 Minuten und 4 Sekunden. Für Aufsehen sorgte die im TV gezeigten Puppenhochzeit. Das DDR-Sandmännchen von Jähn gab der sowjetischen Bärenpuppe Mascha, mitgebracht von Bykowski, das Ja-Wort. Die Berichterstattung zum Weltraumflug war auch ansonsten minutiös geplant. Am 26. August 1978 erhielten DDR-Chefredakteure 3 versiegelte Briefe für alle Szenarien. Erfolg, Tragödie oder Notlandung im Feindesland. Nur auf Anweisung wurde geöffnet, verlesen und veröffentlicht. Die negativen Briefe, die wurden später wieder diskret und ungeöffnet eingesandt.
Ja, crazy.
Da war die Welt noch in Ordnung.
Für einige Leute jedenfalls.
Ja, da war alles auf jeden Fall geplant und strukturiert.
Ja, man muss sagen, also ich war am Freitag, waren wir im Planetarium hier in Hamburg.
Ja.
Und haben uns, wieso schon wieder?
Haben wir uns ja nicht letztes Mal schon drüber unterhalten?
Nee, ja, kann sein, dass wir uns irgendwann drüber unterhalten hatten und ich gesagt habe, man müsste da häufiger mal hingehen. Weil eigentlich ist es schon ganz geil, weil das ist tatsächlich auch bei uns nur so ein Steinwurf entfernt und da war auch so ein Vortrag über so, was gibt's gerade Aktuelles beim Thema Weltraum und so, dieses ganze so SpaceX und diese ganzen Sachen und da ging's auch so ein bisschen um halt russische Raumfahrt und man hat das heute gar nicht mehr so auf dem Zettel, aber die waren sehr, sehr lange echt weit vorne, so was, die hatten ja auch eine eigene Raumstation und so, und klar, irgendwann, also dann gerade beim Thema Mondlandung und so, sind sie dann irgendwann von den Amerikanern überholt worden. Aber jetzt zuletzt waren es auch die Russen, die dann zum Beispiel auch mit diesen großen, wie heißen diese Raketen von denen? Scheißegal, also halt so zur internationalen Raumstation geflogen sind und so. Also was das angeht, sind die schon echt recht fit. Naja, und ich hatte eben die ganze Zeit, als du angefangen hast, das vorzulesen, überlegt, ist das ein DDR? Typ gewesen, weil, ja.
Ja, 100 Pro.
Aber offensichtlich,
also,
ja.
Ne, weil das dänische DDR-Sandmännchen macht Sinn, dass jemand aus der DDR ist.
Ja, ja, nee, stand ja auch da, aber ja. Ja, ich finde es nach wie vor krass, also jetzt auch, als wir da diesen Vortrag wieder gesehen haben, also für mich ist das ja so ähnlich eigentlich wie auf Berge klettern und auch irgendwie so 5 Kilometer tief ins Meer tauchen. Ist für mich so völlig unvorstellbar, dass Menschen, also weißt du, dass das überhaupt geht. So, dass du dich in so eine kleine Kapsel setzt, die halt so groß ist wie so ein scheiß Dixie-Klo irgendwie. Und dann damit bist du so 500 Kilometer hochgeschossen und kommst aber irgendwie trotzdem wieder runter. Das ist für mich nach wie vor, also intellektuell wirklich schwierig zu verarbeiten.
Ja, vor allen Dingen, was ich halt krass finde, die sind ja echt lange unterwegs, die Jungs. Also, glaube ich zumindest, keine Ahnung, aber
ja, oder es, also es gab jetzt so, das haben
so unfassbar unbequem sein, ja.
Ja, genau, also das wollte ich nämlich vorhin beim Thema Bergsteigen auch noch sagen, das ist für mich völlig schleierhaft, wie man den Willen entwickeln kann, das machen zu wollen. Also wo kommt der Punkt im Leben, wo man sagt, nee, finde ich eine ganz gute Idee, mich jetzt da oben so in Weltraum schießen zu lassen, dann irgendwie einen Monat in so einer Kapsel zu hocken, wo mich vom Nichts, vom Vakuum wahrscheinlich irgendwie so 2 Zentimeter irgendwas trennen. Ja, ist für mich völlig unvorstellbar. Aber gut, auf der anderen Seite.
Vor allem ist es halt auch arschkalt und auch arschanstrengend. Weil du musst dich ja richtig warm anziehen.
Ja, ich denke mal, die haben schon eine Heizung da drin. Aber weil du meintest, lange oben bleiben, weil das war nämlich auch Thema da in diesem Vortrag, dass ja, ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ich glaube, Anfang des Jahres wurden halt zwei Amerikaner oder also jedenfalls zwei Leute da hochgeschossen zur Raumstation. Und dann hat man aber, während die da angedockt haben, festgestellt, dass die Kapsel, mit der sie hochgeflogen sind, irgendwie so ein Leck hatte, mit dem man das Heliumgas oder was, mit dem du diese Steuerdüsen machst. Und dann hat man aus Sicherheitsgründen die Kapsel alleine wieder runterfliegen lassen. Eigentlich sollten die nur eine Woche da bleiben. Jetzt mittlerweile sind die irgendwie, keine Ahnung, seit 3 Monaten da oder so. Weil jetzt müssen sie erst eine neue Kapsel hochschießen, um die wieder abzuholen und so. Also es ist, und dass das überhaupt, also das ist für mich so, du irgendwo in Florida oder von wo auch aus immer diese scheiß Rakete startet, schießt du so eine bescheuerte Kapsel da hoch und die dockt dann da oben an dieser Raumstation an, wo ich mir denke, warte mal, wie genau? Also ich meine, ich war nicht besonders gut in Mathe, aber wie musst du das jetzt ausrechnen, weißt du, dass das Ding genau da ist? Ist für mich wirklich ein absolutes Phänomen.
Also, oder? Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das so wie Autofahren ist. Also weißt du, wie ich meine? Dass sie so,
nein.
Ja, ist klar, wir haben hier Navi an und dann vorne links und dann
noch nee,
40 Kilometer.
Also ich, ganz schwierig. Also für jemanden, der das besser versteht, hört sich das wahrscheinlich gerade völlig infantil an, wie wir darüber reden. Also nicht, es ist bei mir so eine Mischung aus halt absoluter Bewunderung dafür, dass es Leute gibt, die das möglich machen. Und aber gleichzeitig denke ich mir so, nee, ich weiß nicht, ich verstehe es nicht.
Nee, keine Ahnung. Verstehe auch nicht. Nee, ich glaube, ich möchte es auch gar nicht verstehen, sondern ich glaube, ich möchte, dass das einfach so, wie es in meinem Kopf ist, dass das so, dass es auch wirklich so ist. Also die sitzen da so am Steuer, so wie bei Star Wars. Und machen sich Gedanken. Ja, genau, machen sich Gedanken, wo sie langfliegen müssen. Und dann, Vorsicht, da vorne sind Meteoriten. Und so stelle ich mir. Dann machen sie mal kurze Pause. Spielen hinten Schach. So will ich das haben. Ja. Aber Raumfahrt hat mich auch noch nie interessiert. Also ich wollte noch nie in meinem Leben Astronaut werden.
Nee, ich auch nicht, aber ich finde es trotzdem, ich finde es also krass faszinierend, dass generell halt das ganze Thema Weltall und so. Also es ist wirklich, weil es ist so beyond von den Dingen, die ich mir irgendwie so vorstellen kann und die ich verstehe, aber es übt schon irgendwie so eine Faszination aus.
Ja, kann ich. Also, das ist bei mir, ist das halt die Unterwasserwelt. Das ist so meine Welt. Cool. Die hat mich schon immer fasziniert. Also, auch da drin mich aufzuhalten, fand ich schon immer cool. Aber Weltraum nie. Also, ich würde eher, glaube ich, auf den Boden des Meeres sozusagen mit so einem Unterwasserraumschiff fahren, als in die Luft fliegen.
Ja, aber dann sitzt du in so einem Ding, was dann wie da vor ein paar Monaten.
Nee, ich würde so ein U-Boot bauen, so wie so ein Wohnmobil. So.
Naja.
Dass man da auch ein bisschen gechillt abhängen kann. Ja, es wird bald kommen. Also ich sag's, wie es ist. Es wird bald kommen. Das Wohnmobil für Unterwasser. So. Längstes Tischtennisspiel aller Zeiten. Als am 20. August die beiden Tischtennisprofis Danny Price und Randy Nunes gegeneinander antreten, war allen im Raum bewusst, dass das wohl lange dauern würde. Und es wurde schlussendlich dann 132 Stunden und 31 Minuten für die längste Tischtennispartie, die auch heute noch im Guinness-Buch der Rekorde steht. Bei diesem Rekordspiel zwischen Danny Price und Randy Nunes ging es nicht um Sieg oder Niederlage, sondern ausschließlich darum, in den Guinness-Weltrekord für die längste Tischtennispartie aufzustellen. Daher wurde kein Gewinner im klassischen Sinn ermittelt. Beide Spieler hielten bis zum Ende durch und sicherten sich gemeinsam den Rekord. Ich dachte jetzt, das wäre so Olympia-Finale, 132 Stunden Tischtennis.
Ja, ich weiß nicht, ich kann Tischtennis. Irgendwie ist es schon ganz cool, aber ich kann dem irgendwie auch nicht so richtig viel abgewinnen.
Ich habe es früher geliebt. Ich habe sogar professionell Tischtennis gespielt. Nicht professionell, Verein gespielt. Fand das richtig cool. Tischtennis war mein Ding. Fand ich richtig geil. Jedem das Seine, sag ich mal. Ne?
Ja.
Tischtennis ist jetzt schon cool. Also vor allem, wenn du so, ich fand halt immer den chinesischen Style ganz cool. So mit Anschnitt und sowas, alles, das war richtig cool. Ich habe dann auch versucht, wie so ein Chinese zu spielen, die haben ja den Schläger andersrum gehalten.
Aber die sind ja auch auf der anderen Seite der Erde.
Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber, aber die haben den, also der normale Mensch hält den Schläger ja wie so eine Bratpfanne. Die haben den halt umgedreht gehalten.
Ja, ich weiß.
Und das fand ich schon ziemlich cool. Also das wollte ich dann auch professionalisieren.
Ja. Ja, also klar, ich habe jetzt nichts, ich habe nichts gegen Tischtennis, aber es hat mich auch nie so gecatcht und so zum Zugucken erst recht nicht. Und ich finde, es ist auch ein schwieriger, also es ist generell auch ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bei Tennis zum Beispiel ist es auch so, es bringt nur Spaß, das zu spielen, wenn du zwei Leute hast, die so einigermaßen auf demselben Niveau sind. Also wenn du, weißt du, wenn du einen hast, der es richtig gut kann und einen anderen, der halt so mit nur bei jedem zweiten Ball überhaupt die Platte trifft, dann bringt's halt null Bock.
Das stimmt.
Ja.
So. Jim Jones, Gründer der sektenartigen People's Temple, war ein charismatischer Prediger, der in den 1970ern Tausende in seinen Bann zog. Mit dem Versprechen von Gleichheit und Harmonie lockte er seine Anhänger 1978 ins abgelegene Guyana an der Küste von Südamerika, um dort eine vermeintliche Utopie namens Jonestown zu errichten. Doch die Realität war alles andere als paradiesisch. Harte Arbeit, Überwachung und Bestrafung bestimmten den Alltag. Am 18. November 1978 endete die Geschichte der Sekte in einer Tragödie. Nach einer Eskalation mit US-Kongressabordneten, die Jones' Methoden hinterfragten, ordnete er den kollektiven Suizid. Über 900 Menschen, darunter viele Kinder, starben, indem sie vergiftete Limonade tranken. Eine Mischung aus Cyanid und Wahnsinn. Jones selbst nahm sich ebenfalls das Leben, als sein Projekt zerbrach. Der Begriff Kool-Aid trinken wurde nach diesem schockierenden Tat zum Synonym für blinde Gefolgschaft.
Okay.
Ja, Sekten verstehe ich auch.
Ich verstehe nicht, aber gut, das ist ja ein bisschen ähnlich auch so mit jetzt so Leuten wie Trump oder so, wie Leute so anderen Leuten verfallen können und so, weißt du, so dann alles machen, was die sagen und so, finde ich. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass es mal irgendjemanden gibt, der das bei mir so auslösen könnte. Dass ich denke, nee, ist mir egal, ich mach einfach, was diese Person sagt.
Ja.
Und denke einfach gar nicht mehr selber drüber nach. Verstehe. Das finde ich irgendwie krass.
Ja, also verstehe ich total diese, also ich verstehe es auch nicht, wie Leute sich so, also was muss, und das finde ich halt das Krasse, wenn es jetzt nur, keine Ahnung, gescheiterte Existenzen sind, die sich erhoffen, dadurch weiter im Leben zu kommen. Dann würde ich sagen, so okay, verstehe ich nicht, sondern könnte ich eventuell nachvollziehen, weil es halt irgendwie Hoffnung bringt. Aber wenn du dir mal anguckst, wer in solchen Sekten drin ist, Scientology soll ja auch so eine Sekte sein, da ist ja auch alles drin. Also da ist da sind alle aus der gesamten Gesellschaft, aus jeder Schicht sind da Leute drin, die dem verfallen. Und das finde ich so schwierig. Das verstehe ich halt nicht.
Ja, ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, scheint es ja einen psychologischen Mechanismus zu geben.
Ja, ich glaube, Hoffnung ist der größte Trigger für sowas. Also Hoffnung auf was anderes, auf was Erstrebenswertes, auf was Besseres, wo du glaubst, dass du das halt mit in dieser Konstellation oder, weil Glauben kann es ja nicht wirklich sein. Also,
keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Glauben, ja doch, naja, wahrscheinlich schon irgendwie.
Aber es gibt ja Sekten, die glauben an sehr wilde Sachen. Also, so, weißt du? So, ne, Wiederauferstehung. Obwohl, warte mal, das darf man, glaube ich, nicht sagen. Daran glauben auch andere Leute, keine Sekte. Nein, aber so halt abgefahrene Sachen. So, ja, der irgendjemand kommt runter, wenn das und das passiert. Und so, wo ich denke so, nee, Leute, chillt mal, das passiert nicht.
Ja.
Also das ist halt für mich so.
Ja, genau, aber es ist dasselbe, dass ich auch, also eine Religion ist für mich auch so völlig. Also verstehe ich gar nicht, wie Leute das.
Ja, was ich noch weniger verstehe, ist Fanatismus für Religion.
Ja.
Das raff ich halt auch gar nicht, weil das tut niemandem gut und also das verstehe ich halt nicht. Verstehe es halt.
Nee. Ja.
So ist das. So, Space Invaders erscheint. Videospiele gab es schon vor Space Invaders, darunter Atari-Klassiker wie Pong. Doch Space Invaders katapultierte das Medium 1978 auf ein völlig neues Level. Passend zum Star-Wars-Fieber traf das Spiel mit seinem Raumschiff und Alien-Thematik genau den Zeitgeist. Es fesselte Massen und wurde so populär, dass in Japan sogar die 100-Yen-Münzen knapp wurden. Ein Zeichen für den gigantischen Erfolg.
Ja.
Hä, diese 100-Yen-Münzen? 100 Yen, ach so, weil die in die Automaten in Japan reingehen mussten. und die Leute das so krass gespielt haben, dass quasi, ja, dass die Münzen halt knapp wurden.
Ach so, ja, ja.
Ja.
Das macht Sinn.
Ja, Space Invaders fand ich auch cool. Space Invaders war richtig. Aber es gab so einige geile Spiele damals. Donkey Kong, Space Invaders, Centipede fand ich auch richtig cool. Kennst du das noch? Das mit dem...
Nee.
Centipede ist, da kommt von oben, kommt was runter und du musst das abschießen, von oben kommt was runter und wenn du es triffst, dann zerfällt das in neue, müssen wir dir mal so eine Dings machen. Schulung für Videospiele.
Man weiß, ja, nee, also das, diese ganzen alten Sachen kenne ich nicht. Also das habe ich, auch Space Invaders, ich wüsste nicht mal, ist das das, wo du unten immer mit dem Raumschiff so nach links und rechts?
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, habe ich mal gesehen, aber habe ich, glaube ich, nie selber gespielt.
Schade.
Ich bin auch nicht, durfte nicht in solche Spielhöllen oder irgendwie gehen.
Nee, spielen nicht.
Also das erste Mal, dass ich in der Spielhalle war, war im Las Vegas auf dem Kiez. Hm. Aber da war ich dann auch schon 17 oder so.
Oh, das war geil. Da gab es das Daytona.
Ja, das haben wir auch mal gespielt.
Mit vier Autos nebeneinander. Das war richtig geil.
Das haben wir auch mal gespielt.
Ja. Daytona war richtig krass. Weiß ich noch, da gab es von Atari, von Sega gab es Daytona und von Nintendo, die haben dann auch ein Rennspiel rausgebracht, was aber richtig Arsch war.
Ja, Daytona war mega.
Ja, und vor allem da war es halt richtig geil, weil du halt in diesen Autos gesessen hast und so. Das war richtig schön.
Ja.
Fand ich das sehr gut. Ja. Ja, das war 1978. Man glaubt es kaum. Ja.
Tja, dann bewegen wir uns auf die
80er zu. Auf die 80er zu jetzt. 80s first.
Ja. Sehr cool. Schön.
Dann würde ich sagen, vielen Dank, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.